Wir sind in einer Serie über den Galaterbrief. Wir nennen das Freiheit oder Religion. Und wir haben gesehen, dass dieser Brief hat wirklich das Leben von Paulus, von Luther, Martin Luther, dem Reformator, völlig auf den Kopf gestellt. Martin Luther war eingetaucht in die Religiosität seiner Zeit. Und wir kennen die Geschichte, dass er sich selber schlug. Er war wütend auf Gott, wütend auf sich selber, wütend auf die Welt. Und irgendwann hat er die Gnade Gottes erkannt. Und das war doch das Studium des Römerbriefs und des Galaterbriefs. Und ich habe schon mal erzählt, er nannte den Galaterbrief seine Katharina von Bora. Das ist wie seine Frau. So eng ist er mit dem Galaterbrief gewesen. Und wir sehen von Anfang an, es ist ein recht wütender Brief von Paulus, der wütendste wahrscheinlich. Und auch heute kommt eine Stelle, wo deutlich wird, wie ärgerlich Paulus auf die Leute in Galatien ist. Galatien ist ein Landstrich im Süden von der heutigen Türkei. Und wir überspringen einen kleinen Teil, ich werde es kurz sagen. In der letzten Predigt ging es darum, dass Paulus feststellt, diese Botschaft, dieses Evangelium, was ich euch gepredigt habe, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das hat mir kein Mensch übermittelt, sondern es kommt direkt aus dem Himmel. Es kommt direkt von Jesus. Und in den ersten Versen, im zweiten Kapitel, führt er das aus, wie er nach Jerusalem gekommen ist und wie es wirklich deutlich war, das ist nicht irgendwie seine eigene Botschaft, sondern es wurde bestätigt auch von den anderen Aposteln, dass er sozusagen auf dem richtigen Weg ist. Aber dann kommt es zu einem Konflikt mit Kephas, das ist der Name, der aramäische Name für Petrus. Und wir lesen das jetzt in Galater 2, Verse 11 bis 21. Das ist meine eigene Übersetzung, sage ich gleich dazu, weil ich wirklich gerade in den ersten Versen die normalen ein bisschen arg mild sind. Und das ist, im Griechischen werden da teilweise sehr heftige Worte verwandt. Wir lesen Galater 2, Verse 11 bis 21. Als Kephas aber nach Antiochien kam, sprang ich ihm ins Gesicht, weil seine Schuld erwiesen war. Bevor nämlich Leute aus dem Kreis um Jakobus eintrafen, pflegte er zusammen mit den Heiden zu essen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich von den Heiden zurück und zog sich von den Heiden zurück, weil er die Beschnittenen befürchtete. Ebenso unaufrichtig wie er verhielten sich die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei verführt wurde. Als ich aber sah, dass sie von der Wahrheit des Evangeliums abwichen, sagte ich zu Kephas in der Gegenwart aller, wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Wir sind zwar von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Heiden, weil wir aber erkannt haben, die Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir auch dazu gekommen, an Christus Jesus zu glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Wenn nun auch wir, die wir in Christus gerecht zu werden suchen, als Sünder gelten, ist dann Christus etwa Diener der Sünde? Das ist unmöglich. Wenn ich allerdings das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Ich aber bin durch das Gesetz im Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise, denn käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben. Das ist Wort Gottes. Amen. Wie schon sagte, gerade die ersten Versen werden normalerweise etwas vorsichtig übersetzt. Einheit heißt es, ich bin ihm offen entgegengetreten. Im Griechischen heißt es ganz wörtlich übersetzt, ich widerstand ihm ins Gesicht. Ich glaube, das entspricht dieser Redewendung im Deutschen, ich sprang ihm ins Gesicht. Damit wird ausgedrückt, Paulus war wütend. Er war empört über Petrus. Er ist wirklich mit Worten über ihn hergefallen. Und jetzt schauen wir uns an, was war das Problem? Warum war Paulus so wütend auf Petrus? Ja? Und uns muss ja bewusst sein, Petrus war so fast der Überapostel, das war der Hauptleiter der Kirche, das war so der, der an Pfingsten öffentlich aufgetreten ist, der die Ansprache hielt und Tausende kamen zum Glauben. Er war ein Stück weit wirklich anerkannt als so ein, ja, der bedeutendste Apostel. Und Paulus hält ihm vor, du liegst hier völlig verkehrt. Und was ist passiert? Da heißt es, eine Gruppe, die von dem Jakobus kamen, Prediger, vielleicht Pastoren. Jakobus, der Bruder von Jesus. Und da können wir auch verstehen, dass die Leute vielleicht erzittert sind und sagen, wow, das ist der, also da, näher geht's nicht mehr. Ja, der Bruder von Jesus und diese Leute kommen von dem Jakobus, dem Bruder von Jesus. Also das ist eine Autorität, die kannst du nicht mehr toppen. Aber das interessiert Paulus nicht. So wie er es schon in den ersten Versen im Galaterbrief sagt, egal, wenn ein Engel, wenn ein Bote Gottes kommt und nicht das Evangelium predigt, er soll verflucht sein. So heftig wird Paulus. Und dann heißt es, beschreibt der Petrus, was du getan hast, ist, du hast dich zurückgezogen. Du hast erst, warst du ganz eng mit diesen Menschen, mit den Heiden. Also im Hebräischen ist es ja so, dass du sagen, es gibt Juden und es gibt die Heiden. Ja? Das sind sozusagen die Nicht-Juden. Aber in diesem Begriff steckt viel mehr drin. Das ist nicht nur, das sind die anderen, sondern da steckt drin, das sind die Leute, mit denen wir nicht zusammen essen. Ja? Sie wären normal nicht mal ins Haus eines Heiden gegangen. Sie haben keinen wirklichen Kontakt mit ihnen gehalten. Sie haben wirklich gesagt, wir sind das Volk Gottes, wir sind das heilige Volk Gottes, die anderen ein Stück weit ist in der Abschaum. Ja, das ist so die Menschheit, die ohne Gott lebt, die schrecklich lebt, die sündig lebt, die böse sind. Und das war das Denken. Aber am Anfang sehen wir, sagt Paulus, Petrus, du hast mit denen gegessen. Und Essen ist ja nicht nur, wir gingen zu McDonald's und Fastfood bestellen und dann schnell reinwürgen und wieder gehen, sondern Essen, wie in vielen Kulturen heute noch, drückt ja etwas aus von Gemeinschaft. Das drückt eine Zusammengehörigkeit aus. Es drückt aus, wir sind Freunde, wir sind Familie, wir gehören zusammen. Ja? Es ist eher wie, wenn wir Weihnachten feiern, dann ist es ja nicht nur, ich muss irgendwie satt werden oder so, sondern es ist so wie an Weihnachten oder bei allen Festen, die wir feiern, das drückt aus, wir sitzen stundenlang rum, ja, wir essen immer Raclette zu Weihnachten und dann unterhält man sich, dann spricht man über die Dinge, die einen bewegen, dann unterhält man sich über die Vergangenheit, über die Zukunft. Und das ist wirklich, was dieses gemeinschaftliche Essen bedeutet. Er hat gesagt, du hattest Gemeinschaft mit ihnen, du warst verbunden mit ihnen, du hattest eine liebevolle Beziehung mit diesen Heiden. Und jetzt kommen diese Leute aus dem Umkreis von dem Jakobus und du hast dich zurückgezogen. Und das Wort im Griechischen ist wie ein militärischer Rückzug, wie ein geordneter Rückzug. So, Petrus hat Druck bekommen, er hat auf einmal Angst bekommen, was könnten diese Leute von mir denken, dass ich mit diesen Heiden verkehre, und er zieht sich zurück und alle anderen um ihn herum auch. Und Paulus sagt, sogar Barnabas. Das ist mein enger Freund, das ist der, mit dem ich auf Missionsreisen gegangen bin, der das Evangelium kennt, der mit mir zusammen das Evangelium gepredigt hat. Selbst Barnabas wurde von dieser Heuchelei verführt. Wir sehen, wie erschüttert Paulus ist und sagt, wie konnte es dazu kommen? Sämtliche Christen, alle jüdischen Christen haben sich abgewandt von den Heiden. Und der Grund nennt er hier, es ist Heuchelei. Es gibt ein Zitat von Gandhi, der sagte, ich mag euren Jesus, aber ich mag eure Christen nicht, weil eure Christen nicht wie euer Jesus sind. Und wie ich schon sagte, Paulus ist wütender als in irgendeinem anderen Brief. In anderen Briefen hat er an Gemeinden geschrieben, wo schreckliche Dinge vorgefallen sind, schreckliche Sünden begangen wurden. Aber offensichtlich hat das alles übertroffen, was in Galatien passiert ist. Es war diese Heuchelei, die ihn so wütend gemacht hat. Man könnte sagen, was konkret ist denn vorgefallen? Okay, sie haben sich zurückgezogen, sie wollten halt gute Juden sein, sie wollten auch den anderen sagen, eigentlich müsst ihr werden wie wir, müsst euch an die ganzen Gesetze halten und so weiter. Genau, das war das Problem. Wenn ihr nicht seid wie wir, wenn ihr euch nicht an die jüdischen Gesetze haltet, könnt ihr nicht in Gemeinschaft mit uns sein. Das ist, was ihn so erschüttert hat. Und er hat gesagt, das ist falsch. Und heute meine erste Frage oder mein erstes Thema ist, woher kommt deine und meine Gerechtigkeit? Und ich möchte nochmal ein Beispiel nehmen und etwas über Trump sagen. Ich weiß, das ist eine einfache Zielscheibe, weil ja heute alle in Deutschland gegen ihn sind. Aber ich möchte uns ein bisschen Spiegel vorführen, weil ich glaube, dass wir als Christen hier in Deutschland eine sehr ähnliche Haltung dazu haben. In Amerika haben 80% der weißen Evangelikalen Trump gewählt, obwohl er frauenfeindlich ist, Frauen wie ein Stück Fleisch bezeichnet, er äfft Behinderte nach, er spricht von sich in den grandiosesten, größten Terminologie. Er behauptet, er ist Christ und er hat es bekehrt. Er behauptet, er hat es nicht nötig, sich bei Gott oder irgendjemand zu entschuldigen. Und trotzdem, ich weiß von Amerikanern, die so begeistert sind. Manche reden von Erweckung in Amerika, was gerade passiert mit Trump. Und ich kenne andere Christen, die sehr liberal sind, die so sagen, nicht so die typische christliche Lehre verbreiten. Und die sind entsetzt und sagen, wie könnt ihr Christen so hinter ihm stehen, wenn er frauenfeindlich ist, Behinderte verachtet, überhaupt nicht nötig hat, Vergebung zu bekommen. Und wisst ihr, was der Vorwurf ist? Im Endeffekt geht es euch um euch selber. Ihr habt 2, 3 Themen, die euch wichtig sind, aber im Endeffekt hat dieser Typ euch versprochen, er wird sich für eure Rechte einsetzen. Er wird dafür sorgen, dass man wieder Weihnachten sagen kann, statt frohes Fest. Er wird sich dafür einsetzen, dass ihr Rechte bekommt in Amerika, dass man euch wieder ernst nimmt. Und was ist das im Endeffekt? Das ist der menschliche Zug, ich will geachtet sein, ich will wichtig sein. Ein Stück weit ist es das, was wir in der Kirchengeschichte die Konstantinische Kirche nennen. Eine Kirche, die vorher verfolgt war über Jahrhunderte und dann mit dem Kaiser Konstantin erstmal sozusagen erlaubt war und dann später sogar Sonderrechte bekommt. Und ich glaube, das ist, was in uns allen drin steckt. Wir wollen besonders beachtet werden. Es geht um unsere Identität und davon spreche ich das letzte Mal. Was macht unsere Identität aus? Oder jetzt anders gefragt, was ist deine Gerechtigkeit? Was macht dich gerecht? Was macht dich zu einem guten Menschen? Und wisst ihr, ich glaube auch wir Christen, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind, dass wir allein aus der Güte Gottes gerettet sind, haben wir immer die Tendenz zu sagen, schau mich an, ich bin eigentlich schon in Ordnung. Ich bin eigentlich schon echt. Eigentlich halte ich mich sehr gut an das Gesetz. Ich mache doch alles recht gut. Schau mich an, ich setze mich für Gott ein und ich helfe auch mal den Armen und ich vielleicht helfe in der Gemeinde mit. Ich bin nett zu meinen Nachbarn. Was macht uns gerecht? Paulus wirft dem Petrus vor, du bist von dem rechten Weg abgekommen. Diese Selbstgerechtigkeit, dieses ich lebe nach den jüdischen Gesetzen und alles ist gut und ich wende mich von den Heiden ab. Das Wort hier im Griechischen ist Orthopädie. Ja? Du brauchst einen Orthopäden. Ja? Das ist, wenn der Fuß verkrümmt ist, kaputt ist, weil dein Fuß verkrümmt ist, bist du auf den falschen Weg gekommen. Ja? Und das ist nicht etwas, was man einfach sagen kann, komm, mach's einfach wieder richtig, sondern das ist eine insgesamte Fehlhaltung. Er hat eine Fehlhaltung und du musst zurückkommen auf den richtigen Weg. In den Propheten heißt es, dass unser Herz so böse ist. Ich glaube, wir glauben das nicht gerne. Wir würden sagen, ich mache ab und zu Böses, ich mache ab und zu Schlechtes, aber mein Herz ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Aber die Bibel sagt ganz klar, unser Herz ist auf dem Abweg. Von dem Innersten raus sind wir auf dem Abweg. Und auch Petrus, überlegen wir mal, Petrus, der Mann Gottes, der die Gemeinde sozusagen menschlich gesehen, die Gemeinde gegründet hat, die Kirche gegründet hat. Ja, deshalb sagt ja die katholische Kirche, die Päpste sind sozusagen die Nachfolger Petri. Ja, sind die, er war der Erste und jetzt jeder Papst ist der Nachfolger und wir haben eine direkte Linie von heutigen Papst bis zum Petrus zurück. Aber dieser Petrus, auch er, da waren Fehlhaltungen, böse Haltungen, dass er abgekommen ist vom richtigen Weg. Und woher kommt das? Wir haben das letzte Mal schon die Sachen angesprochen. Unsere Vergangenheit bestimmt es. Ja? Bei Petrus, er hat sein ganzes Leben gehört, die Heiden, diese bösen Heiden, diese gottlosen Menschen, mit denen darfst du keinen Kontakt haben. Ja, ich werde mit meiner Frau dieses Jahr nach Israel fliegen und wir werden am See Genezareth sein. An der ganzen Nordwestküste, das sind die ganzen Dörfer, die uns beschrieben sind in den Evangelien. Ja, Kapernaum, Magdala, diese ganzen Dörfer. Und kurz südlich davon ist Tiberias. Und das war eine römische Stadt, ja, zu Ehren Tiberius gegründet. Und ein Jude würde da normal nicht reingehen. Er hat vielleicht Geschäftsbeziehungen gehabt, hat seine Sachen abgeliefert und dann sofort weg. Würde da nicht bleiben. Petrus ist so aufgewachsen in seinem ganzen Denken. Du hast keinen Kontakt mit diesen Heiden. Es ist sozusagen eingewebt in sein ganzes Wesen. Es sind die Menschen. Ich habe schon gesagt, da kommt diese Leute aus dem Umkreis von dem Jakobus, dem Bruder von Jesus. Ja, wir tun Dinge, weil Menschen es sagen, weil Wichtige. Ja, was passiert? Immer wieder in der Kirchengeschichte ist es passiert, dass da gab es einen Mann Gottes, der wirklich auf wunderbare Weise Gottes Wirken vollzogen hat, Wunder getan hat, Heilungen. Aber es gibt Leute, die in einem Moment für jemanden beten und er wird vom Krebs geheilt und vielleicht wächst sein Bein nach. All diese Dinge passieren in der Kirchengeschichte. Und 2 Minuten später erzählt er etwas, was nichts mit dem Evangelium zu tun hat, was dem Evangelium widerspricht. Wir hören auf Menschen, ne? Weil wir glauben, die sind Jesus besonders nahe, die tun Wunder, die sind besonders stark. Aber es ist nicht das Evangelium. Und die Botschaft in diesen Wochen, wenn wir über Glatter reden, ist das Evangelium alleine. Schau nicht, ich glaube, es gibt manche Fernsehprediger, es gibt manche, weiß ich, Pastoren, die klingen toll, die klingen mächtig. Aber es muss immer überprüft werden mit dem Evangelium. Und das Evangelium sagt, ich tue nichts, was mich gerecht macht. Wenn du auf deine eigene Gerechtigkeit baust, eigentlich, ich halte mich gut an die Regeln, die in der Bibel stehen. Ich bin ein guter Christ, ich bin ein hingegebener Christ, ich bin vielleicht sogar ein radikaler Christ. Allein die Gnade. Und jetzt wollen wir haben darüber gesprochen, wie werden wir gerecht? Wir werden allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, aus der Gnade und allein durch den Glauben werden wir gerecht. Und jetzt wollen wir uns anschauen, diese Gemeinschaft der gerechten Gottes, wie schaut die aus? Es ist eine Gemeinschaft unter dem Kreuz. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Essen, dass sie sich zurückgezogen haben von dem Essen, drückt aus, wir wollen keine Gemeinschaft mehr mit euch. Wir sind nicht mehr auf der gleichen Ebene wie ihr. Ja, wir drücken es aus in dem deutschen Wort Kumpan, ja, ein Kamerad, ein Freund, mit einem, mit dem ich unterwegs bin. Und eigentlich kommt das aus dem Lateinischen, heißt zusammen essen. Ja. Auch die Kirche soll eine Gemeinschaft sein, wo wir zusammen essen. Haben wir Zeiten, wo wir solche Gemeinschaft haben, wo du sagst, hey, ich lade jemanden ein, wir essen zusammen, wir haben Gemeinschaft. Das ist Kirche. Und Paulus redet hier davon, dass nicht mehr er lebt, sondern Christus lebt in uns. Ich lese es nochmal vor. Nicht mehr ich lebe, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise, denn käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Jesus Christus vergeblich gestorben. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe. Nicht mehr Paulus mit seinen Eigenarten, mit seinem Wesen ist entscheidend, sondern Christus lebt in mir. Und was bedeutet das für uns als Gemeinschaft? Die Bibel sagt, wir sind mit Christus gestorben. Wir kennen das aus Filmen, sämtlichen Kriegsfilmen und so weiter. Da gibt es immer wieder Hauptpersonen, die Hauptakteure, die sich eigentlich nicht leiden können. Aber aufgrund der Kriegssituation, aufgrund, dass sie von allen Seiten beschossen werden, auf einmal fangen sie an, sich zu verbrüdern. Und das größte Bild der Gemeinschaft ist, wenn sie zusammen im Kampf sterben. Und wisst ihr, das ist, was Kirche eigentlich ist. Wir sind mit Christus gestorben. Du und ich, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, deine Gerechtigkeit kommt von Jesus, dann sind wir zusammen, heißt das in der Bibel, wir sind mit Christus gestorben. Und vielleicht schauen wir mal rum und schauen, vielleicht gibt es da Leute, die total anders sind als ich, wo ich sagen würde, mit denen würde ich normalerweise nicht viel Zeit verbringen. Ja? Genau, ein bisschen rumschauen, gibt es da jemand? Nein, ihr weiß, ihr seid alle so lieb, ihr würdet das. Solche Gedanken hättet ihr nie. Doch, das haben wir. Aber die Gemeinschaft, die hier beschrieben ist, impliziert wird, ist, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. In der Bibel wird das auf verschiedene Weise beschrieben. Ja? In der Vergangenheit habe ich öfters darüber gesprochen, über das Hohelied der Liebe. Ich habe erzählt, dass das Hohelied der Liebe war das Buch, das am meisten ausgelegt wurde im Mittelalter. Weil die Leute glaubten, das ist das zentrale Buch der Bibel. Nicht der Römerbrief, nicht das Matthäusevangelium oder irgendwas, sondern wirklich das Hohelied der Liebe, weil es ausdrückt, was im Endeffekt Gottes Absicht mit uns Menschen ist. Nämlich eine Liebesbeziehung mit uns zu haben. Die Liebesbeziehungen zwischen einem Mann und einer Frau werden verglichen mit der Beziehung, die Gott zu uns haben will. Und das ist, ich weiß, in einem kirchlichen Rahmen so ein bisschen über Sex reden und so, das macht man ja vielleicht nicht unbedingt im Gottesdienst. Aber die engste Beziehung, die jemand haben kann, ist, wenn ich mit jemandem Sex habe. Und das wird in der Bibel verglichen. Gott will seinem Volk so nahe kommen. Er will so vereint sein. Es gibt mehrere Bilder, ja. Dieses Bild des Weinstocks, wo Äste eingepflanzt werden, wo wir so verbunden sind. Und all diese Bilder drücken etwas aus, auch über unsere Gemeinschaft. Wenn wir wirklich Kirche sind, dann bist du der Person, der du dich vielleicht am weitesten entfernt hier im Raum fühlst, bist du näher als sonst irgendjemand. Glauben wir das? Das ist eine radikale Botschaft. Hört ihr das? Wenn wir wirklich eingepflanzt sind in diesen Weinstock, dann bin ich euch näher als Menschen, die vielleicht in meiner Familie sind und nicht an Gott glauben. Wenn wir wirklich alle zusammen die Braut sind, die mit Jesus irgendwann vereint wird, dann heißt es, wir sind uns näher als sonst irgendeiner Person auf dieser Welt. Die Person, die dir vielleicht am weitesten entfernt scheint, die ist dir näher als sonst irgendjemand. Das ist eine radikale Sicht von Kirche. Und wie redet Jesus mit den Menschen? Wie drückt sich das aus, dass er vereint ist, dass er sich vereint mit den Gläubigen? Wisst ihr, heute, wenn wir uns das anschauen und sagen, ja, Jesus war mit den Prostituierten. Heute in unserer liberalen Welt, es ist ja fast cool, ne? Also wenn du da irgendwie eine Beziehung mit einer Prostituierten hast und so locker drauf bist, dass du da mit der reden kannst, dann drückt es ja eher aus, wie cool du bist oder irgendwas. Aber in der damaligen Zeit, das war wie der texanische Bibelgürtel, ja, der moralistischste Bibelgürtel, den es überhaupt gab. Das war das Schändlichste, da mit einer Prostituierten sich zu zeigen. Und wir kennen die Geschichte, als Jesus bei einem Pharisäer zu essen, sie lagen da ja am Tisch, da lag, er war eingeladen und dann kam diese Frau, da heißt es die Sünderin. Und wahrscheinlich war das eine Hure. Eine Hure kam, salbte seinen Kopf mit Öl, küsste seine Füße, salbte seine Füße mit Öl ein, wusch das mit ihren Haaren. Ich weiß, wir kennen das. Und das ist ja manchmal Texte, die so bekannt sind, man nimmt man einfach so hin. Aber wenn wir überlegen, was das in der damaligen Zeit bedeutete, wenn Jesus es getan hat, und der Gastgeber, dieser Pharisäer, sagte noch, wenn der wüsste, wenn er wirklich Prophet wäre, wüsste, was für eine Frau das ist, was er da gerade mit sich machen lässt. Und wie antwortete Jesus? Ich möchte dir was sagen. Diese Frau hat mich willkommen geheißen. Diese Frau hat mir die Füße gewaschen. Du, als eigentlich wäre das dein Job gewesen als Gastgeber, mich willkommen zu heißen, mir die Füße von deinem Diener waschen zu lassen und so weiter. Diese Frau und ich sind so eng. Wir sind eine Einheit. Und in der damaligen Zeit muss das... Wow, bist du ein Kunde von der Frau? Wirklich? So radikal war das. Das war nicht irgendwie cool, da mit einer Prostituierten sich abzugeben. Das war nicht irgendwie, dass wir sagen, naja, er war so ein liebevoller Mensch. Das war in der damaligen Kultur eigentlich undenkbar. Jesus ist volles Risiko gegangen. Und warum? Um zu sagen, ich verbinde mich mit Menschen, die Sünder sind. Ich bin mir nicht zu schade, ich bin nicht zu heilig, ich bin nicht zu gut, sondern ich bin wirklich heilig. Ich bin wirklich der Beste. Aber der Gott, das drückt aus, was es bedeutet, dass der Gott zu uns Menschen kam. Er suchte Menschen, die ihr Herz öffneten, die ihren Geldbeutel öffneten, weil mit diesem Salböl hat sie ein Jahresgehalt, einen Wert von einem Jahresgehalt über ihm ausgegossen. Die ihr Herz öffnen, die sagen, Jesus, ich will dich, ich brauche dich. Und dann sagt Jesus, ich bin mit dir verbunden. Du bist in mir eingepflanzt. Du gehörst zu mir. Ich schäme mich nicht, mich zu dir zu bekennen. Seht ihr das? Er bekennt sich zu ihr, der Sünderin, der Hure, der Abgelehnten, die am Rand der Gesellschaft stand. Du gehörst zu mir. Ich gehöre zu dir. Das ist Kirche. Das ist Kirche. Wo wir uns nicht mehr Gedanken machen, wie schaue ich dabei aus? Wie komme ich dabei rum? Wie schaut das für meinen Ruf aus? Manche von euch haben sehr herausragende Stellungen in euren Jobs. Könnt ihr manches... Vielleicht wäre es heute gar nicht eine Hure, vielleicht wäre das jemand, wer wäre das, der deinen Ruf beschädigen könnte? Geben wir uns mit Menschen ab, die uns nicht weiterbringen. Aber das ist Kirche. Wir gehören zusammen. Wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus, wir zusammen mit Christus auferstanden. Und jetzt möchte ich habe gesprochen über die Gemeinde und als Gemeinschaft unter dem Kreuz. Eine Gemeinschaft, wo Jesus uns gezeigt hat, wie wir zusammenleben. Was es heißt, wirkliche Annahme zu zeigen. Und was ist deine und meine Rolle bei der ganzen? Kommen wir in Gottesdienst und ich möchte kurz auch etwas sagen über Kleingruppen. In den letzten Monaten ist mir sehr wichtig geworden, wir brauchen mehr Kleingruppen. Wir brauchen mehr Hauskreise, wie immer man das nennen will. Wir brauchen mehr Gemeinschaft, Leute. Ganz ehrlich. Brauchen mehr. Sonntagmorgen reicht nicht, um wirklich diese Gemeinschaft, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Wir brauchen Dinge, wo wir wirklich ausdrücken, wir gehören zusammen. Du, so anders wie du bist, bist mir näher als irgendjemand auf dieser Welt. Es ist für uns Gemeinde ein Ort, wo vor allem meiner Not begegnet wird, wo ich vielleicht ein bisschen auftanken kann, ein bisschen aufatmen kann. Oder sage ich, das ist meine Familie, wo ich alles reingebe. Als Paulus Petrus zurechtwies, auf sehr scharfe Weise, wisst ihr, man könnte denken, haha, Paulus hat jetzt mal richtig dem Petrus den Rang abgelaufen. Ja, Petrus war so der Oberapostel und jetzt kommt Paulus und sagt, du verstehst nicht, was das wahre Evangelium ist. Jetzt werde ich mal allen zeigen, vor versammelter Mannschaft, wer hier der Größte ist und der beste Lehrer und werde ich mal zurechtweisen. Ich glaube, wir könnten dazu neigen, das so zu lesen, aber das ist nicht, was passiert ist. Paulus riskierte wirklich ganz viel. Ich glaube, dass er mit Zittern da in dieses Treffen reingegangen ist und gesagt hat, wow, ich kann nicht schweigen. Ich muss Petrus und die ganzen Leiter zurechtweisen wegen des Evangeliums. Wir kommen gerade vom Evangelium ab. Wir machen das auf einmal, geht es um Leistung von Menschen, was du tun kannst und wie du dich an die ganzen Regeln halten kannst. Wir müssen zurück zur Gnade und zum Glauben an Jesus. Ihm ging es nicht darum, sich über jemand anders zu stellen, sondern er riskierte alles, seinen eigenen Ruf. Wie schaut er aus? Er, der selber die Kirche verfolgt hatte. Er, wo sich alle gefragt haben, ist bei dem alles in Ordnung? Aber das Evangelium war ihm wichtiger. Und auch als Kirche werden wir uns reinreden, nicht um den anderen irgendwie bloßzustellen, um den anderen zu sagen, schau mal, ich bin besser, sondern sind wir eine Gemeinschaft, wo wir füreinander beten. In den letzten Wochen habe ich viel über 1. Petrus 2 nachgedacht und gebetet. Und vor allem über den einen Ausdruck, eine königliche Priesterschaft. Wir werden als Christen, als Kirche eine königliche Priesterschaft genannt. Und ich glaube, das ist der Auftrag von jedem von uns. Und was drückt es aus? Ein König ist jemand, der Kraft hat, der Macht hat, der Dinge verändert, der etwas für sein Volk tut. Aber wir sehen auch gerade bei König David, was wahrscheinlich so, wenn es einen Menschen gab, der das irgendwie am besten ausgedrückt hat, war immer abhängig von den Propheten und von den Priestern. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen. König David hat nicht eigenmächtig irgendwelche Dinge getan, sondern hat gehört, was sagen die Propheten, was sagen die Priester, was ist der nächste Schritt? Sollen wir in diesen Krieg ziehen? Sollen wir uns zurückziehen? Was sollen wir machen? Wir brauchen Leute, auch hier in dieser Gemeinde, ganz praktisch, die sagen, ich will mich einsetzen mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Aber im Endeffekt Menschen, die wirklich sagen, ich höre auf Gott. Und Priester sind Menschen. Eine königliche Priesterschaft bedeutet, dass wir füreinander beten. Dass wir für andere in der Gemeinde beten. Dass wir die Nöte von anderen zu Gott bringen. Das ist, was ein Priester tut. Dass wir die Not der Menschen um uns herum in der Welt, die Menschen auf unserem Arbeitsplatz, die Menschen in unserer Familie, die Gott nicht kennen, unsere Nachbarn, dass wir ihre Nöte vor Gott bringen. Wir sind gerufen als Priesterschaft. Das ist unsere Rolle in der Kirche. Und ein letzter Punkt, ich komme zum Ende. Heute feiern wir das Abendmahl. Und das ist jetzt gleich die Überleitung. Und das Abendmahl ist genau dafür ein Ausdruck. Und ich fürchte, dass wir manchmal, und das gebe ich auch über mich selber zu, das Abendmahl eher benutzen als etwas, wo ich mit meinem Heiland mir begegne. Ja, wo ich Gott begegne, wo ich Zwiegespräch habe mit Gott, wo ich mir bewusst mache, dass er mir meine Sünden vergeben hat, dass er mich reingewaschen hat. Aber das Abendmahl, wenn wir die Stellen im Neuen Testament anschauen, das war ein Gemeinschaftsmahl. Es war nicht nur ich und Gott, sondern es war ich und Gott und wir zusammen. Und deshalb, wir möchten das Format ein bisschen ändern, Und vielleicht so als Erklärung, dass ihr versteht, was wir hier machen. Ich mache das nicht eigenständig, sondern wir sind ja ein Teil, wir gehören zu der Mosaikkirche. Und das ist, was ich mit Neville abgesprochen habe, dass wir gesagt haben, wir wollen es einfach mal heute anders machen. Okay? Und was wir machen möchten, ist, wir werden so wie immer in die Gruppen, vielleicht 8 Leute oder so, nach vorne kommen. Und kommt doch zusammen, sozusagen, wenn ihr da hinten sitzt, in einer Ecke, kommt zusammen nach vorne, nehmt das, aber nehmt das zurück auf euren Platz. Wir werden ein Gebet sprechen, wir werden das austeilen mit einem Gebet und dann geht ihr zurück und lasst uns einen Moment nehmen, wo wir füreinander beten. Wo wir das ausdrücken, danke Herr, dass du für mich gestorben bist, danke, dass du meine Gerechtigkeit bist. Es ist nicht meine Selbstgerechtigkeit, es ist nichts, was ich irgendwie dazufügen könnte, es ist deine Gerechtigkeit. Und dann, dass wir füreinander beten. Vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen, hey, bete doch für meine Arbeit gerade. Da gibt es Schwierigkeiten. Keine langen Gespräche. Ganz kurz, hier, lass uns zusammen beten. Und ich glaube, das ist, was das Abendmahl ausdrückt. Zu sagen, Gott, wir sind Priester, wir treten füreinander ein. Wir sind füreinander da. Können wir das machen? Ist das okay? Mal ein bisschen Format ein bisschen zu ändern? Ja? Und muss nicht lange sein. Vielleicht kurze Gebete. Und vielleicht ist jemand hier und du sagst, oh, da fühle ich mich nicht so wohl. Sitz einfach da, kein Problem. Du sagst, ich habe vielleicht heute Morgen nichts zu beten. Das ist kein Problem. Aber wer das möchte, lasst uns wirklich etwas schon von diesem Ausdruck haben. Diesem Ausdruck, wir sind in Jesus eingepflanzt. Nicht nur du als Einzelner, sondern zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft, verbunden mit Christus und damit auch verbunden miteinander. Wir zusammen werden die Braut Christi genannt. Wir gehören zusammen. Amen.